Kapitel 18 in Matthäus sehen wir drei wichtige Einstellungen für Einheit und ein harmonisches Zusammenleben. Das erste war Demut. Jesus hat gesagt, wir sollen werden wie die Kinder, wenn wir groß sein wollen im Reich der Himmel. Demut. Und wenn wir sehen, wie sehr Jesus uns liebt und wie viel er für uns getan hat, wie sehr er uns höher geachtet hat als uns selbst, dann und er Diener geworden ist, sich erniedrigt hat, dann wie können wir anders als demütig werden und selbst Diener werden. Und Jesus hat auch gesagt, wir sollen vorsichtig sein, dass wir den anderen keinen Anstoß geben, zu sündigen. Dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Und das kann bedeuten, dass wir durchaus auch mal hart sind zu uns selbst. Jesus sagt, wir sollen Versuchungen in unserem Leben abschneiden. Keine Kompromisse machen, damit wir andere beschützen. Das Zweite, was wir gesehen haben, zweite Einstellung, weil Gott das in die Irre gegangene Schaf, den Bruder, der sündigt, weil er ihn liebt und ihm nachgehen will, deswegen soll auch uns ein gleichgültig sein. Und Gott will uns gebrauchen und wir sollen versuchen, unserem Bruder nachzugehen und ihm zu gewinnen. Aus Liebe zum Herrn und zu unseren Geschwistern sollen wir in Ehrlichkeit und in Offenheit aufeinander zugehen, wenn es Probleme gibt. Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also wenn wir andere höher achten als uns selbst, dann werden wir auch aufeinander Acht haben, aufeinander aufpassen. Dritte Einstellung, die wir haben müssen, ist Vergebungsbereitschaft. Und dazu kommen wir heute. Vergebungsbereitschaft ist so wichtig. Max Lucado hat geschrieben, Beziehungen sind nicht erfolgreich, weil die Schuldigen bestraft werden, sondern weil die Unschuldigen barmherzig sind. Und das stimmt ganz sicher. Und diese Frage hier in Vers 21, diese Frage des Petrus fließt eigentlich natürlich aus dem Vorhergehenden, wo der Petrus in Vers 21, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Wie oft soll ich vergeben? Okay, Herr, der Herr will, dass wir versöhnt sind. Und mein Bruder hat gegen mich gesündigt und ich mache mich auf den Weg zu ihm, wie wir letzte Woche gelernt haben, um die Sache anzusprechen, um mich zu versöhnen mit ihm. Und er ist überführt und er ist einsichtig und er bittet um Vergebung. Und okay. Ist okay. Aber wisst ihr was? Er kriegt die Sache nicht in den Griff. Und er tut dieselbe Sache wieder gegen mich. Und ich gehe nochmal zu ihm hin und wir reden drüber und naja, ist wieder einsichtig und bittet um Vergebung und ich vergebe ihm nochmal. Ich lasse noch einmal durchgehen. Ich will gnädig sein, so wie mein Herr gnädig ist. Aber dann 2 Wochen später, selbe Sache nochmal. Und diesmal gehe ich nicht zu ihm, sondern ich laufe zu ihm, weil ich bin wütend. Und ich konfrontiere ihn damit. Und er bittet wieder um Vergebung. Und diesmal will ich eigentlich nicht mehr. Diesmal nehme ich ihm das nicht mehr ab. Und kennt ihr solche Situationen? Ich weiß, jeder, der verheiratet ist oder irgendwo mit Menschen zu tun hat, kennt solche Situationen. Weil die Wahrheit ist, Menschen ändern sich nicht immer so schnell oder über Nacht, wie wir das gerne hätten. Und wir kennen diese Dinge. Mann, ich habe gesagt, dass es mich verletzt, wenn sie schlecht über mich redet, vor anderen Leuten. Und sie hat mich um Vergebung gebeten und es war okay. Aber gestern habe ich rausgefunden, sie hat es schon wieder getan. Und ich habe ihm schon 5-mal gesagt, er soll seine Socken nicht im Badezimmer liegen lassen. Tut es immer wieder. Und dabei hat er mir es versprochen, es nicht mehr zu tun. Und ich fühle mich nicht mehr ernst genommen und das verletzt meine Gefühle. Und wisst ihr was? Er hat es schon wieder getan. 6. Mal in 2 Wochen. Und jetzt sagt er, es tut ihm leid. Und er hat es vergessen, ob ich ihm nochmal verzeihen kann. Ja, wie oft denn noch? Wie lange muss ich denn verzeihen? Es reicht doch, oder? Und der Petrus kannte sicher dieselben Erfahrungen. Und er hat dasselbe gedacht. Er hat sich gedacht, irgendwo muss doch ein Limit sein. Muss doch irgendwo eine Grenze geben für Gottes Gebot der Versöhnung. Und das ist so typisch für uns. Wir haben von Natur aus alles verdreht, was Jesus uns lehrt. Jesus hat gesagt, sei hart zu dir selbst. Schneid Versuchungen ab aus deinem Leben, dass du nicht andere verführst. Aber er sagt, sei sanft und sei barmherzig den anderen gegenüber. Wir haben alles verdreht. Wir sagen, sei sanft zu dir selbst. Aber meine Sünden sind ja zu schlimm. Aber Mann, wir sind hart zum Nächsten. Wenn der Mist baut, keine Barmherzigkeit. Und ja, Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft wird sogar als Schwäche ausgelegt von vielen Menschen. Wir sehen es in den Filmen immer mehr. In den alten, guten alten Filmen, da waren die Helden noch Helden, weil sie für Gerechtigkeit gekämpft haben. Und Barmherzigkeit war was Heldenhaftes. Na, Karl May, der Winnetou und der Old Shatterhand. Das waren so die Jugendbücher. Aber wenn die gekämpft haben mit ihren Feinden und sie haben sie besiegt, die waren barmherzig, haben sie verschont. Und Mann, das war eine tolle Sache. Das waren die Helden. Aber heutzutage in vielen Filmen heute sind Helden Helden, einfach weil ihre Rache gelingt. Vergeltung ist in. Und wenn sie heimzahlen, dann ist es nicht nur einfach, sondern hundertfach. Es gibt immer mehr Filme, wo dieser einsame Held ein Blutbad anrichtet, weil ihm irgendjemand ein Unrecht angetan hat. Und am Ende ist dann er der siegreiche Held, weil er ist der sich durchgesetzt hat, der es allen gezeigt hat. Das sind die Helden unserer Tage. Und wir alle haben so ein bisschen was von dem in uns, in unserer sündigen Natur. Wir wollen Vergeltung üben. Wir denken uns, ja, er oder sie sollen leiden für das, was sie mir angetan haben. Und wenn es nur ist, dass sie sehen, wie verletzt ich bin und wie verbittert ich bin. Aber sie sollen ein bisschen leiden, sollen das mitkriegen, was sie mir angetan haben. Vergebung fällt uns schwer. Unser Fleisch sagt uns, ich will nicht. Der Feind sagt uns, tu's nicht. Die Welt sagt uns, du brauchst nicht. Hey, Rache ist in, Vergebung ist out. Ist was für Schwächlinge. Blödsinn, das Gegenteil ist der Fall. Es braucht viel mehr innere Kraft und Stärke, jemanden zu vergeben, als jemanden was heimzuzahlen. Und Gottes Wille ist genau der Gegenteil, das Gegenteil von diesem weltlichen Denken. Gottes Wille für uns ist Versöhnung. Gottes Wille ist, dass wir einander vergeben. Im Epheserbrief sagt er uns, dass er nicht mal will, dass wir eine Nacht unversöhnt sind. Was heißt vergeben? Vielleicht ist es einfacher, wenn wir uns zuerst anschauen, was vergeben nicht heißt. Wenn ich sage, ich vergebe dir, heißt es nicht, dass du es verdient hast. Nee, Vergebung ist immer unverdient. Sonst wäre es nicht Vergebung. Es liegt in der Sache. Vergebung ist immer was Unverdientes. Ich meine, wir haben nicht verdient, dass Gott uns vergeben hat. Das war einfach Gnade. Wenn ich sage, ich vergebe dir, heißt es auch nicht, dass es okay war, was du getan hast. Nein, es war nicht okay, sonst müsstest du nicht um Vergebung bitten. Das heißt auch nicht, dass ich vergesse, was du mir angetan hast. Vergebung ist eine Entscheidung zu vergessen. Ich entscheide mich, die Sache zu vergessen, die Sache ruhen zu lassen. Aber es ist im Normalfall nicht gleich weg. Aber ich entscheide mich dafür. So wie der allwissende Gott. Ich meine, Gott ist allwissend, er weiß alles. Aber die Bibel sagt uns, Gott wählt es zu vergessen. Gott wählt es, unsere Schulden immer in Erinnerung zu rufen. Nicht mal sich selbst gegenüber. Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 16 bis 17 zum Beispiel. ist aus Jeremia eigentlich ein Zitat. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Gott wählt, all unsere Schuld zu vergessen. Nicht mehr dran zu denken. Und Gott sieht uns in Christus als solche, die nicht gesündigt haben. Die nie gesündigt haben. Und er behandelt uns auch so. Das ist unser Vorbild. Das ist, was Vergebung heißt. Und wenn wir Gottes Vorbild folgen und wenn wir uns entscheiden, eine Sache runterzulassen, wenn wir uns in unseren Gedanken nicht mehr damit beschäftigen, dann wird es auch in Vergessenheit geraten. So funktioniert unser Hirn, so funktioniert unser Gedächtnis. Wir wissen das. Das ganze Zeug aus der Schule, was wir nie mehr brauchen, was wir nie anwenden, irgendwann vergessen wir es. Und so ist es auch, wenn wir vergeben, wenn wir wählen, eine Sache ruhen zu lassen. Das heißt nicht, dass wir automatisch vergessen, weil ich sage, ich vergebe dir. Aber wenn wir uns entscheiden zu vergeben mit der Zeit, wird es auch nicht mehr gegenwärtig sein. Wird uns deshalb auch nicht mehr belasten. Wenn ich sage, ich vergebe dir, heißt es auch nicht, dass ich den Schmerz nicht mehr fühle über die Verletzung, die du mir angetan hast. Vergebung ist nicht dasselbe wie Heilung. Aber Vergebung öffnet die Tür zur Heilung, dass Gott heilen kann. Zu vergeben heißt auch nicht, dass ich mich danach fühle. Die Wahrheit ist, wir fühlen uns meistens nicht, danach zu vergeben. Wir müssen meistens gegen unsere Gefühle handeln und einfach Gott gehorsam sein, zu vergeben, und dann folgen unsere Gefühle nach. Jesus im Garten. Wir sehen ihn, wie er gerungen hat, darum ans Kreuz zu gehen. Und Jesus hat sich nicht danach gefühlt. Er hat gesagt, Mann, ich fühle mich heute so richtig, als wäre es ein Tag für eine Kreuzigung. Hat sich nicht danach gefühlt. Hat gerungen damit. Aber er hat sich dazu entschieden, für uns ans Kreuz zu gehen, aus Gehorsam dem Vater gegenüber und aus Liebe dem Vater gegenüber und aus Liebe für uns. Also was ist Vergebung? Wir brauchen nur Gottes Vorbild betrachten. Gott hat uns gezeigt und Gott hat uns vorgelebt, was es heißt zu vergeben. Vergebung ist eine Willensentscheidung. Vergeben ist diese Entscheidung, dass ich sage, ich werde dir diese Sache nicht mehr entgegenhalten. Ich werde dich, der gegen mich gesündigt hat, so behandeln, als hättest du es nicht getan. Also wenn jemand zu dir kommt und fragt, vergibst du mir? Und du sagst, ja, ich vergebe dir, dann ist das ein Versprechen. Ein Versprechen, auf Vergeltung zu verzichten. Ein Versprechen, dir die Sünde nicht mehr entgegenzuhalten. Diese Sünde nicht mehr aufzuwärmen. Es gibt die Geschichte von einem Mann, der in die Seelsorge kam und gesagt hat, meine Frau ist historisch. Und der Seelsorger hat gesagt, oh, du meinst wohl hysterisch? Nein, historisch. Sie wärmt die alten Fehler immer wieder auf. Und seht ihr, Vergebung ist, dass wir die Sache nicht mehr aufwärmen. Dass wir uns entscheiden, dass wir wählen, die Sache runterzulassen, sie nicht mehr entgegenzuhalten, den anderen so zu behandeln, als hätte er es nicht getan. Das ist, was Gott mit uns tut. Sache nicht mehr hochzubringen. Nicht dem anderen gegenüber. Hey, vor 3 Jahren hast du mir das und das angetan. Und in dem Streit, den wir heute haben, kommt es wieder hoch. Und ich halte es dir vor. Das ist nicht wirklich Vergebung. Versprechen nicht dem anderen entgegenzuhalten. Versprechen auch keiner dritten Person davon zu erzählen. Tratsch. Versprechen auch, es mir selbst gegenüber nicht mehr hochzubringen, in Gedanken nachzugrübeln. Gott hat sich entschieden, nicht mehr an unsere Sünde zu denken. Es ist Vergebung. Versprechen, eine Entscheidung ist, ruhen zu lassen. Nicht mehr entgegenzuhalten. Wie kann ich vergeben? Erstens, bitt Gott, dass dir die Augen öffnet für deine eigene Sünde. Gerade wenn wir verletzt sind, da ist oft Selbstgerechtigkeit und Stolz da. Diese Einstellung, wie konnte er oder sie mir das antun? Ich meine, er mir. Was denkt er, was er ist? Selbstgerechtigkeit. Und wir müssen unsere eigenen falschen Reaktionen vor den Herrn bringen und bekennen. Sodass wir ein reines Herz haben. Und zweitens ist es gut, denke ich, wenn wir zuerst mal zu Gott kommen. Und wir können ehrlich sein mit ihm und auch ehrlich sagen, Gott, so ist, wie ich mich fühle. Und dann bitte ihm um ein williges Herz. Das ist oft das Problem, dass wir nicht vergeben wollen. Und das ist eigentlich, was wir immer haben sollten, ein vergebendes Herz, ein williges Herz. Biblische Vergebung ist eine Vergebung von vornherein. Nicht, dass wir uns erst durchringen müssen, zu vergeben. Nein, es sollte eine Haltung sein, ein Lebensstil. Wir sollten in dieser Haltung des Vergebens leben. Und dann, wenn wir diese Zeit mit Gott verbracht haben und er an unserem Herzen gewirkt hat, dann müssen wir uns entscheiden, Gott zu gehorchen und uns Gott hingeben. Sagen, Gott, dein Wille geschehe. Ich will vergeben, so wie du mir es aufgetragen hast. Und dann fünftens, vertraue auf den Herrn, dass er dir die Kraft geben wird, es zu tun. Oder dass er es durch dich tun wird. Und dann geh zur anderen Person. Vertrauen auf Gott und bitte um Vergebung für die Dinge, wo du falsch reagiert hast auf diese Sünde, die er dir angetan hat. Und dann wird hoffentlich auch er um Vergebung bitten oder sie um Vergebung bitten. Und dann kannst du Vergebung zusprechen. Und das ist dieses Versprechen, wie gesagt, ein sehr konkretes Versprechen. Die Sache nicht mehr hochzubringen, nicht mehr entgegenzuhalten. Und wenn es möglich ist, betet miteinander und füreinander. Leg die Sache nochmal dem Herrn hin. Vergebung ist nicht immer gleich Versöhnung. Ich meine, wir sollen immer vergeben, unabhängig von der anderen Person. Ob sie um Vergebung bittet oder nicht, in unserem Herzen, wir sollen immer vergeben. Das soll einfach unsere Haltung sein. Hey, ich halte es dir nicht mehr entgegen. Aber für Versöhnung gehört mehr dazu. Versöhnung ist nur möglich, wenn beide Teile, beide Partner da einsichtig sind und willig sind. Dann kann ich auch Vergebung zusprechen. Nun möchte ich euch ermutigen, Vergebung wirklich konkret zuzusprechen. Denn nur zu sagen, es tut mir leid. Wenn ich sage, es tut mir leid, ist es eigentlich nur ein Ausdruck von dem, wie ich mich fühle. Aber es tut mir leid. Aber Vergebung ist viel mehr. Wenn ich sage, ich vergebe dir, das ist ein konkretes Versprechen. Ich verspreche dir jetzt, dass ich es nie wieder aufwärmen werde. Nie mehr dir entgegenhalten werde, mich so verhalten werde, als ob du es überhaupt nie getan hättest. Mit wem anderen aufwärmen werde, über dich tratschen werde, auch nicht mal selbst dran denken werde, dass ich das zurückweisen werde und ruhen lassen werde in meinen eigenen Gedanken. Das ist Vergebung. Gut, jetzt nach diesem kleinen Einschub, jetzt wo wir wissen, was Vergebung ist und wie wir vergeben können, lass uns zurückkommen auf unseren eigentlichen Text heute und auf diese eigentliche Frage. Was ist die Frage? Wie oft? Wie lange? Petrus trat zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Die Rabbis haben gesagt, 3-mal. Und dann ist Schluss. Wie gesagt, wir sind oft mit den anderen viel härter als mit uns selbst. Aber Petrus sagt, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Ah, Petrus hat sich gedacht, okay, die Rabbis sagen 3-mal. das Doppelte und ich lege noch einen drauf. Ich bin super heilig. Bin mir sicher, die Erwartung von Petrus war, dass Jesus sagt, Petrus, ab heute bist du Papst. Boah. Wir sehen eigentlich diese selbstgerechte Einstellung von Petrus, diese stolze Einstellung. Er erwartet nicht, dass er sündigt, sondern dass der andere sündigt. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Er sagt nicht, wie oft soll mein Bruder mir vergeben? Aber Petrus hat sich gedacht, Mann, jetzt bin ich Papst, ich bin super heilig. 7-mal. Und Jesus spricht zu ihm in Vers 22, ich sage dir, nicht bis 7-mal. Oh, Petrus hat sich gedacht, wow, Jesus ist ganz schön beeindruckt von mir. Ich bin heiliger als Jesus. Jesus sagt nicht bis 7-mal, aber dann, als er weitergeredet hat, glaube ich, ist dem Petrus seine Kinnlade runtergefallen. Jesus sagt nicht bis 7-mal, sondern 70-mal 7. 70-mal 7. 490-mal. Wow. Ich meine, so weit zählt doch niemand. Und selbst wenn es möglich wäre, 490-mal, das wäre alle 3 Minuten, 24 Stunden lang. Ich meine, so oft kann gar niemand jemand dieselbe Sünde tun und wieder um Vergebung bitten. Und genau das ist der Punkt. Was uns Jesus hier sagt, ist nicht, dass wir zählen sollen, sondern er sagt, wir sollen vergeben und vergeben und vergeben und vergeben und vergeben und vergeben und vergeben. Eine Herzenseinstellung soll ein Lebensstil sein. Wir sollen immer vergeben. 1. Korinther 13, Vers 5. Da ist es, die Liebe rechnet Böses nicht zu. Das ist genau das, was Vergebung ist. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Es ist unser Fleisch, was Vergebung eingrenzen will. Es ist nicht unser Geist. Und jetzt erzählt Jesus diesem Petrus, der noch immer mit dem offenen Mund dasteht, ein Gleichnis, eine Geschichte, um das zu verdeutlichen. Vers 23. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herzu und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deine erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn der Folterknechte, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. In diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, sehen wir die Hauptperson in 3 unterschiedlichen Rollen. Wir sehen ihn zuerst als Schuldner. Als nächstes sehen wir ihn als Gläubiger. Und als drittes werden wir ihn sehen im Gefängnis, bei den Folterknechten. Zuerst als Schuldner. Dieser Knecht schuldete dem König 10.000 Talente. Das war die größte Geldeinheit damals. Ein Talent war so viel wie 6.000 Drachmen oder Denare. Und das war der durchschnittliche Tageslohn. Eine Drachme oder ein Denar war der durchschnittliche Tageslohn. Das heißt, dieser Mann hat dem König 60 Millionen Tageslöhne geschuldet. Mit anderen Worten, er musste über 1.600.000 Tage arbeiten, ohne freien Tag, um diese Schuld abzuzahlen. Wir bekommen das Bild. Es war unmöglich, seine Schuld zurückzuzahlen. Er war hoffnungslos. Das ist ein Bild für uns, wie wir vor Gott sind. Vor Gott sind wir hoffnungslos verschuldet. Wir sind hoffnungslos schuldig vor ihm. Und es ist unmöglich, dass wir unsere Schuld abarbeiten. Ja, wir können nicht mal eine einzige Sünde zurückzahlen oder abarbeiten. Wir sind völlig unfähig, uns selbst zu erlösen. Das ist das Bild hier. Auf uns allein gestellt haben wir überhaupt keine Hoffnung, Gott zu kennen. Haben wir überhaupt keine Hoffnung auf den Himmel oder auf ein Leben in Freiheit, auf Vergebung. Wir sind wie dieser Mann, vollkommen auf die Barmherzigkeit unseres Königs angewiesen. Wenn wir Vergebung haben wollen, wenn wir frei sein wollen. Wunderbare Nachricht ist, dass unser König, unser Gott, ein barmherziger Gott ist. Und ich mag das, wo wir von diesem König hier lesen, dass er innerlich bewegt war. Diese Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit, die wir so oft in Jesus sehen. So oft heißt von ihm in den Evangelien, er war innerlich bewegt. Über die Volksmenge, die war wie Schafe ohne Herden. Er war innerlich bewegt über die Leute, die in Sünde und Krankheit verstrickt waren. Prophet Micha sagt uns, wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Wer ist so ein Gott wie du? Unser Gott ist Mensch geworden. Und er hat unsere ganze Schuld bezahlt, die wir nicht zahlen konnten. Mit was für einen Preis wir erkauft worden sind. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Sagt uns der Herr, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, den Feder überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Gott hat für uns bezahlt. Jesus hat mit sich selbst für uns bezahlt. Er hat sein perfektes Leben für unsere Schulden oder für unsere Schuld eingesetzt. Epheserbrief im Kapitel 1, Vers 7, da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung. Durch sein Blut die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist Gnade. Wir haben es nicht verdient. Wir konnten es nicht bezahlen. Wir waren hoffnungslos verloren. Aber nach dem Reichtum seiner Gnade haben wir Vergebung in Jesus Christus. Es beantwortet die Frage für uns, warum sollen wir vergeben? Weil Gott uns vergeben hat. Gott hält dir deine Schuld nicht entgegen. Gott hat dir deine ganze Lebensschuld vergeben. Alles. Deine vergangenen Sünden, deine gegenwärtigen, alles, was du noch tun wirst. Jesus hat vor 2000 Jahren dafür bezahlt. Und Gott hat dir deine ganze Lebensschuld vergeben. Und er wird sie dir nie mehr entgegenhalten. Das ist die Antwort, warum wir vergeben sollen. Schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz. Wie viel Jesus für dich bezahlt hat, wie viel es ihn gekostet hat. Schau, wie sehr er dich liebt, wie gnädig er mit dir ist. Schau, wie sehr er sich erniedrigt hat. Mann, Gott wurde Mensch und als Mensch erfunden, Philipper 2, erniedrigte er sich selbst nochmal und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Schau, wie sehr Jesus sich erniedrigt hat, um dich zu erlösen. Wie sehr er dich höher geachtet hat als sich selbst. Und dann, wenn wir einen guten Blick auf das Kreuz geworfen haben, dann hör zu, was Gott dir gebietet. Im Epheser Kapitel 4. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat und als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Oder Kolosser Kapitel 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat. So auch ihr. Also folgt seinem Vorbild nach. Und es ist der Schlüssel. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann wie sollen wir dann noch argumentieren, ob wir unserem Bruder, unserer Schwester vergeben oder nicht? Sollten wir uns Gottes Gebot verweigern, nachdem er unseren ganzen Schuldenberg vergeben hat? Sollten wir nicht dankbar sein für seine große Gnade und ihm nachahmen und auch vergeben? Das ist der Schlüssel. Schlüssel für alles in unserem christlichen Leben ist das Kreuz, das, was der Herr für uns getan hat. Also wenn du jemanden vergeben musst, dann schau nicht auf dich selbst oder die andere Person oder die Umstände. Es ist zu schlimm, was er mir angetan hat. Und ich sehe, es tut ihm nicht wirklich leid. Und vielleicht hat er mich nicht mal um Vergebung gebeten. Und er hat es absichtlich getan. Und wahrscheinlich wird er es wieder tun. Außerdem hat er es verdient, bestraft zu werden durch meine Unversöhnlichkeit. Und ich fühle mich nicht danach und es ist zu schwer. Nein, schau aufs Kreuz. Schau, wie viel dein Gott dir vergeben hat und wie viel er bezahlt hat, wie weit er gegangen ist, um dich zu erlösen. Was immer dir diese Person angetan hat, das ist nichts im Vergleich zu dem, was du Gott angetan hast. Überhaupt nichts. Und er ist Gott, er ist kein Sünder wie wir. Er hat nie etwas falsch gemacht. Er hat nie irgendwas Schlechtes gedacht. Er hat nie irgendjemanden verletzt. Und er liebt dich. Und er hat dir all deine Lebensschuld vergeben. In Jesus. Wie willst du jetzt, du Sünder, einem anderen Sünder seine Schuld entgegenhalten? Das passt nicht zusammen. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, danke Herr für deine Liebe, danke Herr für deine Vergebung. Und weil ich dich lieb habe, will ich auch meinen Bruder und meine Schwester lieben und ihnen vergeben. Ich will so sein, wie du bist, Gott. Erste, was wir sehen müssen, ist, dass wir Schuldner waren, denen Gott, unser König, alles vergeben hat, mehr als wir je bezahlen konnten. Das Zweite sehen wir diesen Mann als Gläubiger. Im Vers 28. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. 100 Denare waren 100 Tageslöhne. Das heißt, er hätte ungefähr so 3,5 Monate arbeiten müssen, um seine Schuld zurückzuzahlen. Im Vergleich zu der Schuld der anderen, dem König gegenüber, war das eine Schuld, die er begleichen konnte. Es war ihm möglich, zurückzuzahlen. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Seht die Brutalität hier, wie er seinen Mitknecht misshandelt. Und das ist so oft unsere Einstellung, wenn wir nicht vergeben wollen. Bezahle, was du mir schuldig bist. Du sollst zahlen für deine Sünde mir gegenüber. Du sollst zahlen dafür, dass du mich verletzt hast. Und ich straf dich mit meiner Ablehnung, mit meiner Unversöhnlichkeit, mit meiner Verletztheit. Auch du sollst leiden, weil du mich verletzt hast. Und sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Selben Worte, die der Mann selbst dem König gegenüber gesagt hat. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Was für ein Kontrast zur Barmherzigkeit des Königs. Wenn wir das beobachten würden, wir würden nicht glauben, dass diesem Mann gerade 1,6 Millionen Tageslöhne vergeben worden sind. Das ist verrückt, das passt nicht zusammen. Dieser Mann hat die Barmherzigkeit des Königs nicht kapiert. Die Barmherzigkeit des Königs hat ihn nicht berührt. In Vers 31 lesen wir, als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten alles ihrem Herrn, was geschehen war. Das ist ein guter Tipp. Wenn du einen Bruder, eine Schwester siehst, die unversöhnlich ist, dann geh zu deinem Herrn. Bet für ihn, bring ihn vor den Herrn. Und wenn er unversöhnlich bleibt, dann tu das, was wir letzte Woche besprochen haben. Geh hin zu deinem Bruder und sprich ihn an, überführe ihn zwischen dir und ihm. Versuch ihn zu gewinnen, weil es wird ihn zerstören, wenn er nicht vergibt. Vers 32, da rief ihn sein Herr herzu und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und die einzige Antwort ist ja, natürlich. Aber weil er unversöhnlich war, weil er nicht vergeben wollte, sehen wir ihn hier drittens im Gefängnis. Vers 34, sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. So wird der Vater auch uns tun, wenn wir nicht vergeben. Und bitte versteht, dass es hier in diesem ganzen Gleichnis, es geht nicht um Erlösung. Es geht nicht darum, dass wir unsere Schuld, unsere Sünden irgendwie abzahlen müssen, um gerettet zu sein. Das ist nur durch Gnade. Das ist der erste Teil. Wenn wir auf Jesus vertrauen, das annehmen, was er am Kreuz für uns getan hat, dann haben wir Erlösung. Als Geschenk. Aus Gnade. Es geht hier nicht um Erlösung, aber es geht hier um Züchtigung. Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 6 sagt uns, dass wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und der Knecht wurde hier nicht gezüchtigt für seine eigenen Schulden. Die hat der König ihm vergeben. Er wurde gezüchtigt für seine Unbarmherzigkeit, für seine Unversöhnlichkeit seinem Mitknecht gegenüber. Und diese Folterknechte, diese Folter ist die Folge seiner eigenen Unversöhnlichkeit. Der Folterknecht ist eigentlich er selbst. Er erlebt die Konsequenz seiner eigenen Entscheidung, seiner eigenen Unversöhnlichkeit. Und das ist immer wahr. Wenn du nicht vergibst, dann bist du der Hauptverlierer. Du verletzt dich selbst am meisten, wenn du nicht vergibst. Dein Geist, deiner Seele, sogar deinen Leib. Deinen Geist. Nichts hindert dein geistliches Leben, dein geistliches Wachstum so sehr als Unversöhnlichkeit und Bitterkeit. Das ist was zwischen dich und Gott kommt. Und da ist diese Trockenheit, dieser Mangel an Frieden und du fühlst dich fern von Gott. Ja klar, weil du ihm nicht gehorsam bist. Es verletzt dich seelisch, psychisch, wissen wir, ne? Du hältst an diesen verletzten Gefühlen fest, an diesen Rachegedanken. Und dann, wir kennen das, dann liegst du abends im Bett und denkst nach, Mann, was er dir angetan hat und was ich hätte sagen sollen, was mir damals nicht eingefallen ist, aber ich hätte ihn fertig machen können und kennt ihr das? Oder kenne nur ich das? Und du liegst im Bett und du wirst immer bitterer und zorniger. Dann ist diese Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen und du wirst bitter und deprimiert und freudlos und kritisch anderen gegenüber und das zerstört dann wieder deine Beziehungen mit anderen Menschen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, weil wer will schon mit einer bitteren, kritischen Persönlichkeit rumhängen die ganze Zeit? machst dich selbst kaputt, sogar körperlich. Wir sagen, es schlägt mir an den Magen. Magengeschwüre und Herzprobleme und Kreislaufprobleme. Ich kann nicht mehr schlafen. Ja, kein Wunder. Wenn du es immer wieder hochbringst und immer wieder, die können dir auch nicht schlafen. Und du zerstörst dich selbst. Das ist das Paradox dabei. Du willst es dem anderen heimzahlen, aber du selbst bist dein eigenes Opfer. Du selbst bist der, der sich am meisten verletzt. Ich glaube, wir würden staunen, wenn wir herausfinden würden, wie viele Menschen im Krankenhaus liegen wegen Unversöhnlichkeit. Das wäre echt mal interessant. Ich glaube, wir wären erstaunt. Und Satan, unser Feind, der freut sich. Hey, er ist gekommen, zu stehlen und zu töten und zu zerstören. Und das ist eine seiner Lieblingsstrategien, ist uns in der Vergangenheit festzuketten. Uns zu sagen, lass nicht los, vergib nicht. Weißt du, das ist alles, was er tun muss. Wenn er uns dazu bringen kann, dann zerstören wir uns selbst. Dann muss er gar nicht mehr viel tun. Wir machen uns selbst fertig. Unversöhnlichkeit ist dieses Gefängnis. Du bist gefangen von deinem eigenen bösen Herzen. Und du bist auch ein Sklave, ein Gefangener dieser Person, die dich verletzt hat. Siehst du, deine Gedanken drehen sich ständig nur um die Person und das, was sie dir angetan hat. Und sie wird dein Leben bestimmen. Wir müssen nicht nur vergeben, um dem anderen freizusetzen, sondern vor allem auch, um selbst frei zu werden. Jemand, der vergibt, kann kein Opfer sein. Wir sehen uns so gerne als Opfer. Aber jemand, der vergibt, der kann kein Opfer sein. Wird kein Sklave sein einer anderen Person. Also, wenn es irgendeinen Menschen gibt, gegen den du Groll in deinem Herzen hast, dem du nicht vergeben hast, dem du noch Dinge entgegenhältst aus der Vergangenheit, und du merkst es, wenn du sagst, in irgendeinem Konflikt, ja, vor 10 Jahren hast du das und das getan, dann weißt du, du hast das noch nicht vergeben. Du bringst es wieder hoch. Wenn du noch nicht vergeben hast, wenn da Groll ist in deinem Herzen, dann bist du in diese Falle Satans reingetappt. Und du bist dabei, dein Leben zu zerstören und diese Beziehung mit der Person. Und Mann, das ist nicht Gottes Wille. Deswegen sagt er uns diese Dinge. Weil er uns beschützen will davor, dass wir uns selbst kaputt machen. Das ist nicht Gottes Wille. Wenn du in so einer Situation bist, dann lass es nicht zu. Sondern vergib. Noch heute. Wenn es möglich ist, geh noch heute zu dieser Person, die dich verletzt hat. Und bekenne erstmal deine eigene Sünde. Sag, hey, ich war die ganze Zeit unversöhnlich. Hab dir das entgegengehalten, vergib mir das. Und dann sprich du Vergebung zu. Und vertrau auf Gott. Er wird dir die Kraft dazu geben. Es gibt nur einen Weg, um aus diesem Gefängnis mit diesen Folterknechten herauszukommen, dieser Folter zu entkommen. Vers 24 heißt es, er musste so lange im Gefängnis sein, bis er bezahlt hat, was er ihm, dem König, schuldig war. Und was war er schuldig? Was war das, was er schuldig war? Vergebung. Vergebung war er schuldig. Vers 33, solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie ich mich deiner erbarmt habe? Und es gibt einen Weg, um aus dem Gefängnis freizukommen. Und das ist, Buße zu tun von deiner Unversöhnlichkeit. Und zu sagen, diese Unversöhnlichkeit war falsch, ich will vergeben. Und dann wieder an die Gnade deines Herrn, des Königs, appellieren. Das war der einzige Weg, wie dieser Knecht freikommen konnte. Vergebung. Vergebung. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst dir, Mann, ich bin dieser Knecht in dieser Geschichte. Ich bin in diesem Gefängnis meiner eigenen Unversöhnlichkeit. Und es hat mir meinen Frieden geraubt, meine Freude geraubt, ja vielleicht sogar meine Gesundheit beeinträchtigt. meine Beziehungen gestört. Vielleicht sagst du, aber ich bin so verletzt und ich weiß nicht, ob ich vergeben kann. Weißt du, was Gott sagt dir heute Morgen? Du kannst. Wenn immer uns Gott ein Gebot gibt und Vergebung ist ein Gebot, dann gibt uns auch die Kraft, es zu tun. Alles, was er braucht, ist deinen Willen, deine Hingabe an ihn und dein Vertrauen, dass er es tun wird, wenn du nur willig bist. Schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz. Sieh seine Liebe. Sieh seine Vergebung für dich. Man schau auf Jesus. Als er am Kreuz gehangen ist. Als er am Kreuz hing. Wisst ihr, was er gesagt hat zu denen oder über die, die ihn gegeißelt haben und die ihn ans Kreuz genagelt haben und die ihn verspottet haben und die ihn angespuckt haben? Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow. Jesus war von all denen der freiste Mann, obwohl er der war, der am Kreuz gehangen ist, der festgenagelt war. Und wisst ihr was, diese Leute, die ihn angespuckt haben und verspottet haben und ans Kreuz genagelt haben, das waren du und ich. Meine Sünde, deine Sünde, haben ihn ans Kreuz gebracht. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der einzige Weg für dich, aus deinem Gefängnis freizukommen, ist, dass du diesem Vorbild Jesu folgst und vergibst. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine Vergebung für uns. Herr, wir sind so gedemütigt, wir sind auch so dankbar für das, was du für uns getan hast. Dass du diese Schuld bezahlt hast, die wir nie, nie hätten selbst bezahlen können. Und dass wir als erlöste Menschen heute hier sein dürfen, die Vergebung haben, vollkommene Vergebung. Und Vater, hilf uns, es dir gleich zu tun. Und Herr, wir wissen, wir sind verloren, in uns selbst sind wir verloren. Wir bitten, dass du in unserem Herzen wirkst, dass du uns das Wollen und das Vollbringen schenkst. Hilf uns zu vergeben, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen.